Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Wir stehen vor dir voll Ehrfurcht, beten dich an und danken dir, dass du jeden von uns kennst, uns liebst und dass du uns heute Abend Gutes tun willst. Komm du und schick deinen Heiligen Geist hier in unsere Mitte. Amen. Gänsehautmomente. Neulich, als noch Vollmond war, bin ich abends mit zwei meiner Enkel im Fahrrad, habe ich die nach Hause begleitet, in Stadtbergen raus, und dann sind wir stehen geblieben, weil über der Stadt Augsburg so orange-rot der Vollmond war, der lag fast auf der Stadt drauf und war riesengroß. Dann haben wir angehalten und den bestaunt, und das war so ein richtiger Gänsehautmoment, wo die zwei dann auch geschaut haben, Opa, boah, und so, und wir das angeschaut haben, dann weitergefahren sind. Gänsehautmomente. Und als die Waldrat euch gefragt hat, war es wahrscheinlich so, dass auch von euch einigen was eingefallen ist. Nicht nur immer das, was so richtig schön ist, sondern Inge, du hast ja auch gesagt, auch so Dinge, die manchmal schwer sind, wo man eine Gänsehaut kriegt. Gänsehautmomente. Und heute Morgen habe ich bei uns in Augsburg auch gepredigt, und für mich war so, fiel mir ein Gänsehautmoment war, dass ich genau da vor 2 Jahren im Sommer nach 34 Jahren Dienst verabschiedet wurde, also entpflichtet worden bin. Das war auch so ein Gänsehautmoment, wo wir beide vorne standen und es hieß, das ist jetzt das Ende des hauptberuflichen Dienstes. Das war so ein Gänsehautmoment und so. Es geht weiter, die Berufung bleibt, das ist richtig, aber anders, Gänsehautmomente. Das Ding ist ja, eigentlich müsste man sagen, nur Gänse können eine Gänsehaut kriegen. Gell? Ich weiß nicht, wie es mit anderen Vögeln und so ist, aber Menschen sind auch jemand, die Gänsehaut kriegen bei solchen Momenten. Tiere kriegen keine. Menschen können, jetzt komme ich zu dem Wort, worum es heute geht, Ehrfurcht empfinden. Tiere nicht. Das ist was Typisches an uns Menschen, dass wir Ehrfurcht erleben können. Gänsehautmomente. So hat Gott uns erschaffen. So hat er uns gemacht, der Schöpfer, dass wir das so empfinden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir lernen, Ehrfurcht wahrzunehmen, zuzulassen und eine Haltung der Ehrfurcht einzunehmen. Das halte ich für ganz wichtig. Als ich im Sommer unsere hauptberuflichen Pastoren gefragt habe, habt ihr eigentlich in Sommerferien eine Predigtreihe, wo ich dann einfach für euch anspringen soll, wo Jens Schütz und Thomas Sames im Urlaub bzw. krank sind. Und sie gesagt, nö, da haben wir nichts, da kannst du dir was aussuchen. Und dann habe ich so gefragt, Gott, was ist denn dran? Und da fiel mir dieses Wort Ehrfurcht ein, weil ich glaube, dass es eine ganz wichtige Rolle im Leben spielt und dass es eine ganz schwierige Geschichte ist, wenn Ehrfurcht keine Rolle im Leben spielt. Drum wollte ich das mit uns angucken. Erstmal das Wort Ehrfurcht, wenn ihr euch das anschaut, sind ja eigentlich zwei Worte. Ehre und Furcht. Ehre und Furcht. Ehrfurcht ist ein Wort, was heute nicht mehr so gängig ist. Im Gespräch mit jemandem, dem ich erzählt habe davon, was ich vorhabe, wo ich drüber sprechen will, der sich aber als Atheist versteht, habe ich gesagt, was würdest du sagen? Hat er gesagt, für mich wäre das mehr so was wie Respekt. Respekt. Und sagt, ja, das ist auch irgendwie das, aber Ehrfurcht ist noch mehr. Hat was mit Ehre, mit Hochachtung, mit Respekt, mit Würde, mit Erhabenheit zu tun vor einer Person, einem Wesen oder einer Sache. Eine Person, einem Wesen oder einer Sache hat was mit Ehrfurcht zu tun. Und Ehrfurcht ist dieses Gefühl von Respekt, von Erstaunen, was man empfindet, wenn man mit etwas Wunderbarem oder auch manchmal mit etwas Beängstigendem in Berührung kommt. Ehrfurcht. Also Geburt und Tod. Etwas Wunderbares und Beängstigendes und irgendwie alles zugleich. Ehrfurcht. Und wenn man Ehrfurcht erlebt, ist interessant, man hat da mal geforscht, was passiert denn eigentlich in dem Menschen, wenn er das erlebt? Da passiert Folgendes. Man hat bei Ehrfurcht im positiven Sinn ein höheres Wohlbefinden, verringerten Stress, wahrscheinlich weil man sich auf was einlässt jetzt und nicht mehr irgendwie abgelenkt ist, verringerten Stress, und es wird das Gefühl der Verbundenheit gestärkt. Also wenn du abends am Manticosee da hinten hinter Königsbrunn stehst und siehst den Sonnenuntergang und es gucken noch mehr Leute, dann hast du etwas, was dich verbindet miteinander. Alle gucken irgendwie so in die gleiche Richtung. Ein Gefühl der Verbundenheit, und es verändert auch das Erleben von Zeit. Also die Ehrfurcht führt dazu, dass wir auf einmal ein bisschen zeitloser werden. Und es stärkt das soziale Miteinander und es fördert ein umweltfreundliches Verhalten. Also das ist jetzt mal gar nichts Christliches, das, was man so allgemein mal rausfindet zu dem Thema Ehrfurcht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Im Alten Testament, das Wort Ehre, das ist ja der erste Teil von dem Wort Ehre, Kavod, heißt auch übersetzt so viel wie Gewicht. Da hat was Gewicht, das ist was bedeutsam, hat Gewicht. Und mit Ehrfurcht gebe ich etwas oder wem oder was Gewicht. Das kriegt Gewicht im Leben. Furcht, und jetzt komme ich zur zweiten Hälfte des Wortes, also Ehre, Furcht. Furcht ist die Angst vor der Bedrohung des Lebens. Da ist etwas, wo ich Angst habe, dass mein Leben kaputt macht. Angst vor der Bedrohung des Lebens ist es Furcht. Im Unterschied zu Gottesfurcht ist aber dass die Gottesfurcht durchaus erschreckt vor Gott, überrascht ist, verunsichert ist, verwirrt ist, und zwar in dem Moment, wo man Gott unmittelbar begegnet. Aber Gottesfurcht ist nochmal anders als einfach nur Furcht und Angst. Angst ist so, ich mache mich ganz klein wie so eine Schildkröte, dass ich möglichst irgendwie nichts abkriege oder so. Gottesfurcht, Ehrfurcht ist was anderes, hat was mit Öffnen zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Aber in der Bibel ist die Rede von Gottesfurcht. Und wahrscheinlich denen, die öfter in der Bibel lesen, fallen Szenen ein, wo von der Gottesfurcht die Rede ist. Ich nenne euch eine, beispielsweise die Geschichte von Mose. Mose hat ja in Ägypten einen erschlagen. Ich glaube, ein bisschen rum zwischendrin. Irgendwie so. Geht das so, gell? Ja. Mose hat also hat jemand erschlagen von den Ägyptern und ist geflüchtet in die Wüste. Dort lebt er in der Steppe, er hütet Schafe, und plötzlich sieht er einen Dornbusch brennen. Und das Verrückte ist, und deswegen bleibt er stehen, dass da ab und zu mal ein Busch brennt, das war nichts Neues, aber dass der Busch brennt und nicht verbrennt, das war das Neue. Und deswegen wurde er darauf aufmerksam, bleibt stehen, geht hin, und jetzt ist auf einmal so ein Moment von Angst, von Furcht. Und in dem Moment spricht Gott zu ihm und sagt: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose verhüllte sein Angesicht, Furcht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Jetzt könnte man sagen, aber der liebe Gott geht her und sagt: Mose, brauchst du nicht machen, ich bin's doch und so. Ne? Nee, Gott sagt zu ihm: Zieh deine Schuhe aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Also Gott geht her und stellt sicher, dass eine Distanz irgendwo bleibt zwischen ihm und Mose, und trotzdem nähert er sich Mose und spricht ihn an. Und darin spiegelt sich was von Ehrfurcht, nämlich von ein Stück Distanz, von Respekt, von Abstand, aber auch von einer ganz großen Nähe. Denn wer hat denn das schon mal von uns erlebt, dass Gott so unmittelbar zu ihm spricht, wie Gott zu Mose gesprochen hat? Also Gottesfurcht. Und dann ist aber die Gottesfurcht auch dem Volk Israel aufgetragen. Wir blenden einen Vers ein aus 5. Mose 10, Vers 12. Ist regelrecht eine Forderung. Da sagt Gott: Nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir's wohlergehe. Auf dass dir's wohlergehe. Also nicht, wenn du nicht spurst, kriegst du einen Ärger, sondern fürchte mich, und lebe in meiner Tora, in den Weisungen, die ich dir gebe, und es wird dir gut gehen. Das heißt, Gott fordert Gottes Furcht, und die wiederum führt zur Liebe. Zur Liebe zu Gott und zur Liebe zum Nächsten, denn darum geht es in der Tora, die sie gegeben bekommen. Und dann ist das Interessante, dass die Gottesfurcht nicht irgendwie sowas ist, wo die Leute Angst haben, sie würden sie vergiften, wenn sie es mit Gott zu tun kriegen, sondern Gottes Furcht als was ganz Gutes erleben. Ich habe uns nur mal so 4 Verse aus den Sprüchen, weise Menschen, Salomo, Könige, die einfach ihre Beziehung mit Gott mal in kurzen, knackigen Sätzen zusammengefasst haben. Weisheitsliteratur heißt das in der Bibel. Und 4 Verse, die wir einfach mal auf uns wirken lassen können. Das eine ist: Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Und Erkenntnis ist mehr, als dass ich irgendwas Mathematisches oder Physikalisches oder irgendwie erkenne, sondern Erkenntnis in der Bibel hat nicht damit zu tun, dass einer der Oberlehrer ist und oberschlau ist, sondern hat etwas mit der Liebe zu tun. Das hebräische Wort für Erkenntnis, ja, da steht auch da, wo es heißt, Adam erkannte seine Frau Eva und die gebar einen Sohn. Also die haben miteinander geschlafen. Tiefe, enge Gemeinschaft, die zu neuem Leben führt, hat was mit Erkenntnis zu tun. Also es geht um eine ganz tiefe, liebende Gemeinschaft. Und er sagt, alle liebende Gemeinschaft mit Gott, mit Menschen beginnt, dass man Ehrfurcht vor Jahwe, vor dem Herrn hat. Ein zweites Wort, Sprüche 14, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens. Sie bewahrt vor tödlichen Fallen. Ist doch cool, gell? Oder besser wenig in der Furcht des Herrn als reiche Schätze und keine Ruhe. Oder der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Also da wird jedes Mal die Furcht Gottes genannt, aber jedes Mal wird gesagt, derjenige, der diese Ehrfurcht vor Gott hat, der wird in seinem Leben Früchte erleben. Das wirkt sich auf sein Leben aus und nicht nur auf sein, sondern auch das seiner Umgebung. Nun kann jemand einwenden und sagen, hey Alter, das sind ja alle Sprüche aus dem Alten Testament. Wie ist denn das im Neuen Testament mit der Furcht Gottes? Ist das für Christen überhaupt noch von Bedeutung? Gottesfurcht. Und wenn wir das Neue Testament lesen, entdecken wir aber im Grunde genau das Gleiche. In der Begegnung mit Gott, in der Begegnung mit seinen Boten, den Engeln, in Begegnung mit Gott auch in Form von Wundern, dass Leute Wunder erleben. Also in der Apostelgeschichte wird das ständig erzählt, dass Menschen Wunder erleben, die Gott durch Apostel tut. Und die sagen nicht einfach nur, ja, super, sondern die erschrecken und kriegen Furcht. Sie fürchteten sich. Weil sie sagen, da passiert jetzt was, das checke ich gar nicht. Das geht über meinen Verstand hinaus, über mein Gefühl hinaus. Und das erzeugt Ehrfurcht und Gottesfurcht. Darum geht's. Und die finden wir auch im Neuen Testament. Und jedes Mal, wenn Menschen sich fürchten, oder ganz oft, wenn Menschen sich fürchten, kriegen sie etwas ganz Wichtiges gesagt, das ganz oft in der Bibel steht. Ratet mal was. Richtig, fürchte dich nicht. Also, das ging schon los. Maria kriegt gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Und die denkt um alles in der Welt. Ich habe doch mit keinem geschlafen und über... Und so, wie soll ich ein Kind kriegen? Und kriegt gesagt, fürchte dich nicht. Die Hirten auf dem Feld in der heiligen Nacht kriegen gesagt, euch ist der Heiland geboren, der ist in Bethlehem und so weiter. Und die fürchten sich und sie kriegen gesagt, fürchtet euch nicht, euch ist der Heiland geboren. Gell? Oder als Jesus auferstanden ist und sie die Welt nicht mehr verstanden haben, der ist ja doch tot und wie kann ein Toter leben und sie sich fürchten und sagen, haben wir ein Gespenst gesehen oder weiß der Geier, was wir gesehen haben, fürchtet euch nicht. Und Gott überwindet die Furcht und was bleibt? Ehrfurcht. Gott überwindet die Angst und macht Ehrfurcht draus. Und das finde ich so stark, wenn wir über Ehrfurcht nachdenken. Weil ich hoffe, es wird ein bisschen deutlich, was der Unterschied ist zwischen der Angst und der Ehrfurcht. Und dann kommt Jesus daher und sagt, nicht nur fürchtet euch nicht, sondern schärft sogar ein seinen Jüngern, dass sie, und macht ihnen klar, was sie fürchten sollen und was sie nicht fürchten sollen. Denn er bereitet sie darauf vor, dass sie als seine Jünger und Nachfolger verfolgt werden. Überall auf der Welt immer wieder erniedrigt, verraten, gemobbt, eingesperrt, gefoltert, getötet werden. Das offenbart er ihnen. Und mitten in dieser Perspektive sagt er einen ganz entscheidenden Satz, Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Also er sagt, fürchtet nicht Menschen, die euch Schlimmes antun können in dieser Welt, und es geschieht auch an Christen, die müsst ihr nicht fürchten. Fürchtet den, der Leib und Seele, den ganzen Menschen in die Hölle, also in die absolute Verlorenheit, getrennt sein von Gott hin beordern kann. Und wer ist das? Gott. Den fürchtet. Fürchtet den. Und das ist so wichtig, dass wir den fürchten, weil wenn der die Mitte ist, wenn die Ehrfurcht ist, dann verliert das andere an Prio.